So, heute Abend, wir haben hier mal einen Speaker, die pro Audiomensch ist und do-it-yourselfer and electromobilist. That's what you, yeah. And his talk is called Sonic Alchemy. I guess it's about playing with knots and it's about Sonic Alchemy, and I welcome to you here, Veit, and give him a warm welcome, please.
Ja, hallo, ich bin der Veit. Ich habe hier die ehrenvolle Aufgabe, heute gegen die zwei Blockbuster-Talks zu sprechen. Deswegen freue ich mich riesig, dass ihr alle da seid. Disclaimer, ich arbeite für einen italienischen Lautsprecherhersteller und habe so ein bisschen die Vertriebs-Rental-Sicht auf das ganze Thema und wie das so ist. Ne? Man läuft durch die Gegend, man sieht Beschallungen und wenn da Unfälle sind, kann man einfach nicht weggucken. Und ich versuche so ein bisschen, so ein bisschen das Handwerkszeug, wie man Beschallungen eigentlich besser machen kann, euch mal zu erklären und was da physikalisch auch ein bisschen passiert. Da gibt es viele interessante Dinge, weil man kann mit sehr viel einfachen Mitteln kann man da viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch. Was wir uns heute angucken, ist kurz Signalübertragung, dann schauen wir uns das Thema Sensitivity an, bisschen Theorie zur akustischen Welle, nur ein ganz bisschen, dann zum Thema Subwoofer und Bässe, über Time Alignment, dann am Schluss zum Phase Alignment mit FFT-Analysern, was so ein bisschen die Königsklasse ist, mit der man dann auch wirklich alles schon machen kann, was man sich so vorstellen kann. Signalübertragung macht man am besten symmetrisch. Mit symmetrisch meine ich natürlich nicht die Frisur von der Heidi Klum, sondern man kann Audiosignale, wenn man von analogen Audiosignalen spricht, symmetrisch oder asymmetrisch übertragen. Asymmetrisch ist dabei die schlechte Variante und die typischen Stecker, mit denen Audiosignale asymmetrisch übertragen werden, sind RCA, nennt man dann auch Cinch oder Kinch, hört man schon mal, eigentlich heißt der Connector RCA, aber auch klassische Klinke, 6,3 mm, oder auch Mini-Klinke sind so die üblichen Verdächtigen, die man eigentlich vermeiden möchte. Warum möchte man das? Das ist so ein Kabel, da wird eine Spannung indiziert. Die Spannung ist unsere Schallquelle oder unser Schall, die Frequenz, die wir übertragen möchten, mit einem Plus- und Minuspol, kein großes Geheimnis. Das Problem ist, wenn wir jetzt irgendwas daneben legen, zum Beispiel ein Handy, ihr habt das alle früher schon mal gehört, so vor 15 Jahren war es dann bei Veranstaltungen wie diesen immer, dass man so ein Dit-Dit-Dit-Dit-Dit-Dit hört. Das ist zum Beispiel ein Handy, was da dann eine Störung in das Kabel überträgt. Das möchten wir nicht, denn wir sind ja Profis. Wie können wir das verhindern? Mit einem ganz einfachen Kniff, und zwar indem wir symmetrische Kabel bzw. symmetrische Übertragung über Kabel benutzen. Der klassische Konnektor ist dann der XLR-Stecker oder auch die TRS-Klinke, also die symmetrische Klinke. TRS steht in dem Fall für Tip Ring Sleeve, also das, was ihr vielleicht als Stereo-Klinke kennt, was auch viele Stereo-Klinke nennen, hat halt mit Stereo überhaupt nichts zu tun, ist eine symmetrische Klinke, weil hat einen Pin mehr. Der Trick an dem Pin mehr ist, dass wir unser Signal zweimal übertragen, einmal positiv, einmal negativ, haben also gegenlaufende Wellen. Wenn wir das Ganze an irgendein Gerät anschließen, passiert da eingangsseitig Folgendes, dass die Polarität der Cold-Seite gedreht wird. Das hat zwei Riesenvorteile. Zum einen haben wir einen Pegelgewinn von 3 dB und zum anderen, wenn wir jetzt wieder unser Handy daneben legen, wird die Störung zwar immer noch indiziert, aber wenn wir jetzt die Polaritätswendung auf der Empfangsseite machen, haben wir die Störung einmal positiv, einmal negativ. Das Ganze summiert sich gegen Null aus. Das heißt, die ist zwar noch da, wir hören sie aber nicht mehr. Also kann man mit Low-Tech da richtig Störungsbekämpfung machen. Super Trick. Die Belegung ist dann üblicherweise so. Bei XLR ist das klar, dass das symmetrisch ist. Kann man zwar auch unsymmetrisch machen, sollte man aber nicht. Bei Klinkensteckern muss man halt auf diesen Ring zusätzlich achten, dass es auch wirklich symmetrisch ist oder im Zweifelsfall mal ins Datenblatt gucken von dem Gerät, was ihr da aneinander anschließen wollt, ob der Eingang auch wirklich symmetrisch ist. Gut, jetzt wissen wir, welche Kabel wir am liebsten benutzen möchten. Jetzt stecken wir so allerlei mögliche Geräte zueinander und dann haben wir ein weiteres Problem. Das brummt dann manchmal einfach so. Random, man steckt Sachen zusammen und das Brummen geht nicht weg. Wir fragen uns, woher kommt denn das? Wenn wir so ein System aus mehreren Audiogeräten aufbauen und schließen alles an eine Steckdose an oder auch an zwei unterschiedliche Steckdosen, die aber aus dem gleichen Potential gespeist werden, den gleichen Schutzleiter haben, ist das im Regelfall kein Problem. Sobald wir ein zweites Potential dabei haben, Zum Beispiel, indem wir eine Party in der Kneipe machen und das Mischpult steht an der einen Ecke und an der anderen Ecke steht auch noch ein Lautsprecher. Und da steckt man den dann einfach unten in der Ecke ein und die Steckdosen werden aber aus unterschiedlichen Potenzialen gespeist. Dann haben wir diesen Potenzialausgleich über den Ground der Audioleitung und das hört man in Form eines 50 Hertz Netzbrummens. Dafür müssen wir diesen Ground trennen. Das können wir natürlich machen, indem wir einen Schutzleiter einfach abkleben, was wir auf keinen Fall tun wollen, denn wir sind ja Profis. Stattdessen kann man einen sogenannten Groundlift vornehmen. Üblicherweise oder oft hat man sowas dann auch in Kombination mit unsymmetrischen Signalen und was in eigentlich jedes Toolcase gehört, ist dann eine DI-Box, die macht sowohl aus einem unsymmetrischen ein symmetrisches Signal, hat aber auch zusätzlich einen Groundlift-Schalter, mit dem man diesen Ground trennen kann. Wenn das Signal schon symmetrisch ist, können wir stattdessen auch ein Trenntrafo oder ein Transformer dazwischen machen, der einfach eine galvanische Trennung vornimmt. Damit sind wir die Trennung dann oder den Potenzialausgleich über die Masse los in der Audioleitung. Das Brummen ist im Idealfall weg. Gut, die zwei größten Stolpersteine hätten wir somit. Was müssen wir noch wissen? Wir wollen ja irgendwie eine Beschallung machen vielleicht oder wir wollen Lautsprecher aufbauen irgendwie für unser Setup von Mars Musik oder was auch immer wir da tun. Und dafür interessiert uns, wie laut soll das eigentlich werden? Um Lautstärke von Lautsprechern beeinflussen oder beurteilen zu können, ist die Sensitivity total relevant. Sensitivity ist Schallpegel mit einem Watt bei einem Meter Abstand gemessen. Aber bei welcher Frequenz eigentlich? Denn im Datenblatt steht meistens nur ein Sensitivity-Wert. Der ist aber, wie hier am Beispiel von einem Hochtöner gezeigt, wir gucken auf die grüne Linie, die braune ist die Impedanz und interessiert uns nicht. Die Sensitivity ist frequenzabhängig. Hier nochmal ein Beispiel von einem Mitteltöner oder auch von einem Tieftöner. Jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Ein 18 Zoll Woofer ist das, der ist relevant unterhalb von 100 Hertz. Und da sehen wir, da ist er überhaupt nicht gut, da ist er nicht empfindlich. Müssen wir aber mit leben, ist eine der vielen Unperfektheiten, die uns in der Audiotechnik immer wieder unterkommen. Sowas lässt sich, also solche Nichtlinearitäten lassen sich mit Filtern ausgleichen. Die grundsätzliche Empfindlichkeit bleibt aber immer bestehen. Bedeutet, ohne Wissen über Sensitivity der Treiber, sagt die im Katalog angegebene elektrische Leistung überhaupt nichts über die Lautstärke oder die Performance aus. Sensitivity ist immer relevant. Gut, jetzt wissen wir, dass die Sensitivity relevant ist. Die elektrische Leistung ist trotzdem ja immer noch einer der Faktoren. Also wie skaliert man eigentlich Lautsprecher, wenn angenommen einer mal nicht reicht? Können wir die einfach nebeneinander stellen? Ihr ahnt es schon, es ist alles nicht so einfach. Die elektrische Leistung fließt in die empfundene Lautheit logarithmisch ein. Eine Leistungsverdopplung auf elektrischer Seite bedeutet also nicht doppelte Lautstärke. Hier im oberen Beispiel, um von 10 auf 20 dB zu kommen, müssen wir eine Verzehnfachung von 10 auf 100 Watt machen. Oder andersrum ausgedrückt, wir nehmen 1 kW, und verdoppeln die Leistung auf amtliche 2 kW, haben aber nur 3 dB Pegelgewinn. Kommt noch ein weiteres Problem dazu, und zwar Pegelverlust von Lautsprechern über die Distanz. Wir haben eine Entfernungsverdoppelung und pro Entfernungsverdoppelung verlieren wir 6 dB Pegel. Also bei einem Meter 130 dB zum Beispiel, bei zwei Metern sind das schon nur noch 124, 118 und so weiter. Jetzt spreche ich die ganze Zeit von dB. Warum ist das so relevant und wie ordnen wir das überhaupt ein? Das ist psychoakustisch zu bewerten. Für doppelte Lautheit, wie wir Lautstärke wahrnehmen, braucht es je nach Mensch 6 bis 10 dB mehr Schalldruck. Unser Problem, was wir also bekämpfen wollen, ist eigentlich, dass für empfundene Lautstärke, die wir erhöhen wollen, tatsächlich einen Schalldruck erhöhen müssen. Und das ist schon keine lineare Funktion. Und da rein kommt dann auch nochmal logarithmisch die elektrische Leistung. Das heißt, mehr Schalldruck müssen wir mit unglaublich viel Geld und unglaublich viel Technik irgendwie wieder wettmachen. Da kann man nicht sagen, okay, ich kaufe mir beim großen T eine zweite Box und stelle die daneben. Das wird nicht funktionieren. Das ist dann nicht, weil ich zwei solcher Boxen habe, auch zweimal so laut. Gut. Aber jetzt wissen wir ja, dass wir mehr Schalldruck brauchen und dass wir dafür unglaublich viel mehr elektrische Leistung brauchen. Also bauen wir einfach ganz viele Lautsprecher nebeneinander. Ist aber leider auch nicht so einfach. Die akustische Welle spielt dabei eine Rolle. Schall ist eine Druckveränderung in der Luft und so eine Schallwelle pflanzt sich durch Molekülbewegungen in einem Medium fort. Solche Molekülbewegungen, also solche Schalldruckwellen, können sich auch gegenseitig addieren. Die laufen gegeneinander und dann addieren die sich. Das kann auch negativ passieren. Und ein weiteres Problem oder ein weiterer Effekt, der einfach so da ist, ist, dass solche akustischen Wellen auch von Wänden reflektiert werden. Und was dann dabei rauskommt, sind sogenannte Kammfilter. Im Bassbereich nennt man sowas auch Power Allies oder im Hochtonbereich hört man dann die Kollegen schon mal sprechen von, ja, hier hörst du, da sind Phasenschweinereien. Solche Phasenschweinereien sind Kammfilter und Kammfilter kommen daher, dass wir so einen Lautsprecher haben mit einem Frequenzgemisch, was wiedergegeben wird, wie zum Beispiel meine Stimme oder Musik. Und jetzt haben wir einen zweiten Lautsprecher. Und der zweite Lautsprecher hat gezwungenermaßen immer einen anderen Abstand zu dem Hörer. Und was dann da passiert auf Hörerseite, ist genau das, dass sich diese Wellen treffen und dann mal gut addieren und mal destruktiv. Und das Ergebnis ist dann ein sogenannter Kammfilter. Ihr erahnt schon, warum der so heißt, weil das Ergebnis dann wie folgt aussieht, wie ein Kamm. Und am Ende haben wir dann bei zwei Lautsprechern, wenn wir so einen klassischen DJ-Lautsprecher nehmen, der in der horizontalen 90 Grad aufmacht, halt genau in dem Übergangsbereich, wenn wir die nebeneinander stellen, diesen Pegelabfall, diesen Kammfilter, bedeutet, da ist das im Zweifelsfalle deutlich leiser als lauter. Ihr habt genau das Gegenteil von dem erreicht, was ihr eigentlich wolltet. Wie lösen wir das Ganze? Irgendwie muss man jetzt ja mehrere Lautsprecher kombinieren können, damit wir das endlich mal laut kriegen. Zum Beispiel mit skalierbaren Lautsprechern. Das ist eine Mode, die ist so in den letzten 8 bis 12 Jahren aufgekommen, dass da zum Beispiel asymmetrische Hörner verbaut sind. Man kann die Lautsprecher dann zum Beispiel auf dem Kopf übereinander stapeln oder auch in der Horizontale nebeneinander, wie so Pizzaecken. Und die haben dann einfach ein Hornflair, was genau nur so abstrahlt, wie das Lautsprechergehäuse gebaut ist. Oder ihr wart sicherlich alle in den zwei großen Sälen, wo es dann in der vertikalen sehr, sehr schmal abstrahlende Lautsprecher gibt, wie zum Beispiel sogenannte Line Arrays, die machen dann so zwischen 10 und 15 Grad in der vertikalen und haben daher keinen Bereich, wo das Hornflare überlappt und demzufolge auch keine Kammfilter. Das ist alles eine unexakte Wissenschaft, muss man dazu sagen. Ihr habt ja gesehen, dass diese Lautsprecher dann so ein Curving haben, das heißt, sie sind nach unten ein bisschen anders angewinkelt. Es ist also eine Milchmädchenrechnung, das stimmt nie exakt. Aber dazu später nochmal mehr. Was können wir denn mit so ganz einfachen Lautsprechern, wenn wir jetzt nicht gleich das absolute Profizeug kaufen wollen, besser machen? Da haben wir wieder zwei Probleme oder zwei Herangehensweisen. Ich habe hier mal so einen Ballon aufgemalt und da sieht man, dass auf Distanz der Lautsprecher natürlich leiser wird. Das Problem ist aber, die Luft zwischen euch da ganz hinten und dem Lautsprecher hier vorne, die wirkt wie eine Feder, die dämpft den HF, den Hochtonbereich, stärker als den Tieftonbereich. Das heißt, der akustische Eindruck ist weiter hinten auch noch ein anderer als weiter vorne. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben professionellen Anspruch, wir möchten das so richtig gut machen, das soll überall gleich klingen, sind wir eigentlich schon raus damit. Was wir aber machen können, ist, wir können versuchen, durch diesen Ballon einfach mal die maximal lange Linie, die sogenannte Linie der minimalen Varianz durchzumalen. Und dann landen wir ungefähr bei sowas. Und das wäre quasi die längste Strecke, die wir da durchmalen können, wo der akustische Eindruck gleich bleibt. Bei so einem klassischen Lautsprecher mit 90 Grad. Wenn wir jetzt ein komplexeres System haben, aus zum Beispiel zwei solcher Lautsprechern, die skalierbar sind, betrachten wir das als einen. Was wir dann machen, jetzt kommt zuerst das Negativbeispiel, ist sowas. Wir können das aufbauen und vorne ist das dann laut und hinten ist das leise und vorne klingt das anders als hinten. Wenn man das will, kann das durchaus richtig sein. Irgendeine Party, vorne ist die Tanzfläche, hinten ist die Bar, die Leute sollen ja auch was bestellen können. Warum nicht? Ihr sollt nur wissen, was ihr da tut und worauf ihr euch einlässt. Denn auf der anderen Seite kann man mit ganz einfachen Mitteln einfach hier die drei Köpfe auf dieser Linie der minimalen Varianz anordnen und hat somit eine hochprofessionelle Beschallung geschaffen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Kollegen hier das gelöst haben, dann haben die nicht alles falsch gemacht. Denn das sorgt dafür, dass der akustische Eindruck von ganz vorne bis ganz hinten der gleiche bleibt. Audiotechnik. Probleme über Probleme. Die Reflexionen habe ich eben angesprochen. Gerade im Bassbereich, Diese quasi omnidirektionale Abstrahlung von Subwoofern kann zu Wandreflexionen führen oder auch bei Full-Range-Lautsprechern, die das gesamte Frequenzspektrum abbilden. Und da kann es sein, dass je nach Stellabstand zur Wand die Reflexion, die von hinten wieder nach vorne läuft, den Lautsprecher tatsächlich im Bassbereich fast ausschaltet und dann hört man da einfach nichts. Das knallt nicht. Bei einer geraden Anzahl von halben Wellenlängen zum Beispiel funktioniert das gut. Bei einer ungeraden Anzahl von Viertelwellenlängen funktioniert das überhaupt nicht gut. Das muss man sich nicht merken und auch nicht ausrechnen. Im Zweifelsfall muss man einfach nur eine Größenordnung von diesen Wellenlängen kennen. Und da spricht man im Zweifelsfall so auch von mal 10, 12 Metern, ne, und dann halbe und Viertel. Also wenn ihr ein Problem habt und fragt euch, warum ist denn der Bass jetzt hier eigentlich so leise? Ich habe doch meine 50.000 Watt. Dann hilft das, das ganze System schon mal einfach 2 Meter nach vorne oder 1,5 Meter nach vorne oder nach hinten zu schieben. Und plötzlich geht die Sonne auf, buchstäblich. Da hilft es einfach, die Ohren anzuschalten. Meistens haben wir ja mehr als einen Lautsprecher, weil wir machen ja dieses Stereo, was es seit den 70ern gibt. Und die Problematik mit der Wandreflexion, die gibt es natürlich auch bei Links-Rechts-Aufstellungen. Das heißt, untereinander wird das noch viel schlimmer. Da kann man aber ein bisschen was gegen tun. An sich hat so ein Lautsprecher zum Beispiel ein Doppel 18 Zoll Subwoofer, also so ein richtiger Männerbass, schon einfach durch das Konstruktionsprinzip, in dem Fall Bassreflex, eine grundsätzliche Richtcharakteristik, die ist aber nicht der Rede wert, die ist eigentlich vernachlässigungsfähig. Die Kammfilter haben wir eben schon mal gesehen. Wenn wir jetzt einen Subwoofer links und einen Subwoofer rechts hinstellen, in dem Fall ist immer die Bühne links und das Publikum rechts in den folgenden Diagrammen, haben wir natürlich den Vorteil, wir müssen nicht diskutieren, das kennen alle, sind alle so gewöhnt, das sieht man auf allen Fotos so, sorgt aber für diese stark ausgeprägten Kammfilter und hat keine rückwärtige Dämpfung. Die würden wir aber eigentlich ganz gerne haben, kommen wir aber auch noch zu. Der einfachste Weg, das jetzt dramatisch zu verbessern, ist einfach alle Subwoofer in die Mitte zu stellen. Wir brauchen da kein zusätzliches Material für, wir haben keinen Pegelverlust, wir haben eine super homogene Ausleuchtung, wir haben im Zweifelsfall sogar eine einfachere Verkabelung, die Bässe koppeln untereinander noch, das heißt, wir haben einen kleinen Pegelgewinn, müssen natürlich diskutieren, Platz vor der Bühne, den braucht man, oder Platz vor dem DJ-Pult, was auch immer ihr tut, und was da noch fehlt, ist die rückwärtige Dämpfung. Da gibt es aber auch einen Trick. Und zwar kann man sogenannte kardioide Bassabstrahlungen machen. Also Subwoofer aufbauten, die sich nach hinten auslöschen. Der physikalisch einfachste und finde ich auch am einfachsten zu verstehen, ist das sogenannte Endfired. Da stellt man einen zweiten Bass davor und baut dann das Delay quasi, prägt man nur auf den vorderen Bass auf, was dann dazu führt, dass sich das nach vorne ergänzt und addiert und nach hinten destruktiv wirkt und auslöscht. So, der Klassiker wäre, wenn man jetzt hier mal so auf 55 Hertz optimieren möchte, dass man auf 1,50 Meter Abstand stellt, das heißt Gitter zu Gitter, 1,50 Meter, dann kommt man bei 4,5 Millisekunden raus, die man da aufprägen muss auf den vorderen Bass. Und das Ergebnis ist dann ein solches, wir haben keinen Pegelverlust, wir haben immer noch die sehr homogene Ausleuchtung, die wir von dem Bass in der Mitte eben gesehen haben. Wir haben eine super gute rückwärtige Dämpfung von bis zu 16 dB, je nachdem wie gut man das einmisst. Wir haben eine gute Steuerbarkeit durch den Stellabstand und damit auch folgend auf die Delay-Zeit können wir die Center-Frequenz einstellen, wo die Auslöschung nach hinten am allerbesten funktioniert. Außerdem ist so ein System von der Impulstreue sehr, sehr gut. Nachteil, und das ist ein sehr großer, wir brauchen gleich nochmal doppelt so viel Platz vor der Bühne, wie wir sonst mit einem normalen Bass in der Mitte schon bräuchten. Das heißt, mit Kamerabahn oder so ist dann schon mal gar nichts, aber auch bei Situationen wie hier, da würden wir schon in der ersten Reihe landen, ist also hier einfach indiskutabel. Funktioniert leider nicht, auch wenn es eigentlich die schönste Variante wäre. Gibt aber so Kompromisslösungen, wie alles. Zum Beispiel ein CSA-Stack, ne, einen sogenannten kardioiden Subwoofer-Array. So ein CSA-Stack bedient sich des gleichen physikalischen Effekts. Was wir aber machen, ist, die übereinander zu stapeln und den einen, den wir sonst da vorgestellt hätten, den drehen wir jetzt physikalisch um 180 Grad. Und dann drehen wir den aber elektrisch nochmal in der Polarität und dann prägen wir wieder das Delay auf und dann haben wir fast den gleichen Effekt. Das heißt, die Addition nach vorne, die Auslöschung nach hinten, aber wir brauchen nicht so viel Platz. Das hat den Vorteil, wir können das in allen möglichen Spielvarianten machen. Wir können Zweierkombinationen bauen, wir können Dreier- oder Viererkombinationen bauen, wir können das vertikal, hochkant, auseinandergezogen und so weiter bauen. Da gibt es also viele, viele Varianten. Und am Ende des Tages haben wir zum Beispiel bei einem Zweierstack gegebenenfalls Pegelverlust. Wir haben aber trotzdem die sehr homogene Ausleuchtung. Wir haben eine gute Kopplung untereinander. Wir haben die rückwärtige Dämpfung, die wir haben möchten, zum Beispiel, weil hier offene Mikrofone sind oder weil hier eine Wand ist, die reflektiert, die uns Probleme machen kann. Und das Ganze, ich habe es jetzt mal positiv ausgedrückt, ist gut für eingeschwungene Wellen, wie zum Beispiel Streicher. Beim Endfire, der klassisch hintereinander steht, habe ich ja eben gesagt, da ist die Impulstreue besonders gut. Die ist hier beim CSA leider nicht ganz so gut. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau, also da muss man schon sehr, sehr kritisch rangehen, um da den Unterschied zu merken. Mal angenommen, wir wollen das noch größer haben. Dann würden wir so viele Bässe haben, dass wir die einfach nur noch irgendwie verteilen können. Das macht man dann üblicherweise in so einer Zahnlücke oder so einer Linie. Stellen die also nebeneinander. Die koppeln dann auch untereinander, frequenzabhängig, werden also auch nochmal einen Hauch lauter, wenn der Abstand nicht zu groß wird. Und das Ganze ähnelt dann dem Bass in der Mitte, schnürt allerdings horizontal ein bisschen ein. Das sehen wir noch deutlicher, wenn wir das jetzt mit dem Endfired kombinieren, also eine Zahnlücke und davor noch eine Zahnlücke. Und dann sehen wir, wie stark das hier zum Beispiel bei 63 Hertz in der Horizontalen einschnürt. Das heißt, wir würden, wenn wir das jetzt hier mal so auf Bühnenbreite bauen würden, hätten wir halt den Fall, dass das im linken und im rechten Bereich würdet ihr gar nichts mehr davon hören, weil das einfach untereinander nach vorne gut funktioniert, aber zu den Seiten sich dann wieder auslöscht. Auch da gibt es eine Lösung, einen sogenannten Subarc oder ein Curve. Bedeutet, wir verzögern die Subwoofer in die Richtung nach außen, einer elliptischen Funktion folgend. Hier jetzt mal ein Beispiel mit 45 Grad, wo wir in der Mitte mit 0 Millisekunden anfangen, außen dann bei 6 Millisekunden landen. Das verschlechtert natürlich wieder ein Stück weit die Impulsantwort, ähnlich wie bei dem CSA-Stack, aber erneut, einen Tod müssen wir da leider sterben. Und es ist alles eine große Diskussion um die Kompromisse. Jetzt also hier die Königslösung, und das ist eigentlich auch das, was man dann so auf den ganzen großen Festivals immer sieht. Eine Kombination aus Endfired oder CSA-Stack plus Curve, wo man sieht, dass das nach hinten gut auslöscht und in der horizontalen relativ breit aufmacht. Ich habe noch mal drei andere Diagramme, damit man es noch ein bisschen deutlicher sieht. Das wäre die ganze Konstruktion bei 0 Grad, also ohne aufgeprägte Delays in der Horizontalen nach außen hin. Dann haben wir das Ganze einmal bei 45 Grad mit der elliptischen Curve-Funktion drauf, was jetzt eigentlich schon fast perfekt aussieht. Und wenn wir es jetzt übertreiben, sagen, okay, das ist hier unglaublich breit, da muss überall Bass hin, zum Beispiel 70 Grad, dann sehen wir, dass das ein Stück weit funktioniert, aber nicht so breit wird, wie wir das eigentlich möchten. Und in der Mitte wird es dann auch schon wieder deutlich leiser. Ihr seht, es gibt keine Spalte, wo es nur Einhörner gibt. Ja, also wir müssen uns immer entscheiden, was wir machen möchten. Und in meinen Augen ist der Endfire da das Beste, aber der Platzbedarf ist halt ein Riesennegativ. Muss man immer ortsabhängig überlegen, was man macht. Ganz spannend, im Raum Zuse hier zum Beispiel ist auch ein Endfire-Setup. Da hängen die Bässe hinter dem Line-Array, also hinter dem Lautsprecher, der oben links und rechts hängt. Könnt ihr mal drauf achten, morgen und übermorgen. Wir haben uns angeguckt, wie wir Lautsprecher skalieren. Wie wir Lautsprecher am besten, also Top-Teile, aufstellen. Wir haben uns kurz angeguckt, was wir mit Subwoofern alles machen können. Jetzt müssten wir das beide noch kombinieren. Dafür müssen wir erstmal über Zielkurven sprechen. Zielkurven können wir entweder nutzen, das ist vor allem üblich im Studio- und Hi-Fi-Bereich oder auch für klassische Veranstaltungen, zur linearen Erweiterung des Frequenzbereichs, zu tiefen Frequenzen hin, wo wir also quasi das Gesamtsystem so linear wie möglich haben möchten, oder wann immer es um Rock, Pop, Elektro, EDM und so weiter geht, können wir in zwei Varianten halt dann da eine Bassüberhöhung machen. Und zwar machen wir das entweder, indem wir einen Crossover machen, wo also der Bass wirklich nur den unteren Frequenzbereich abdeckt und die Top-Teile den oberen. Oder wir machen das überlappend. Das ist dann bei den ganz großen Veranstaltungen auch wieder hip. Oder auch das, was zum Beispiel im Raum Zuse passiert. Da kann man mit den Top-Teilen, mit den tieffrequenten Anteilen, die aus den Top-Teilen rauskommen, in Kombination mit dem Bass dahinter auch diesen Endfire-Effekt ausnutzen. Hat also quasi auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Um zu verstehen, wie wir das jetzt kombinieren, müssen wir ganz kurz über Phase sprechen. Was wir machen wollen, ist ein Phase Alignment. Phase ist quasi wie Prozentrechnen. Also ein konstanter Zeitversatz zwischen zwei Signalen, also ein Delay, bedeutet einen stetig ansteigenden Phasenwinkel zu hohen Frequenzen hin. Phasenwinkel sieht ungefähr so aus. Wir haben den ersten Nulldurchgang bei 0 Grad, die Welle läuft los, beim ersten Maximum 90 Grad, beim nächsten Nulldurchlauf 180 und so weiter. Und dann gibt es den sogenannten Phasenzirkel, den man immer so im Hinterkopf halten kann. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich erzähle die ganze Zeit, wie furchtbar das alles ist mit den Kampffiltern. Aber in Wirklichkeit seht ihr, dass erst ab 120 Grad Phasenunterschied zwischen zwei Signalen, die wir kombinieren, das neutral ist, beziehungsweise destruktiv wird dann. Bei 150 Grad sind wir bei minus 6 dB, kurze Erinnerung, Psychoakustik, 6 dB ist dann die halbe Lautheit empfunden, aber zum Beispiel 30 oder 90 Grad, da sprechen wir immer noch von plus 5,5 dB konstruktiver Addition, beziehungsweise plus 3 dB dann bei 90 Grad. Das ist, was passiert und das ist, was wir verhindern wollen. Und da spielen auch Nuancen tatsächlich eine Rolle, also deswegen spreche ich darüber, weil einfach das am Ende viel ausmacht. Was wir machen möchten, ist eine sogenannte Zweikanalmessung mit einem FFT-Analyzer. Wir vergleichen unser Object Under Test, also unser System, mit einer Referenz. Und zwar machen wir das über einen Loop, einen Y-Split. Und wir machen das auf Basis eines Stimulus, zum Beispiel Pink Noise oder White Noise oder einen Sinus Sweep oder auch einen Live Mix, gibt auch noch andere Varianten. FFT Analyzer. Was ist das eigentlich? Über FFT, das ist Fast Fourier Transformation. Über Fourier Transformation muss ich den allermeisten hier nichts erzählen. Das wisst ihr höchstwahrscheinlich sehr viel besser als ich, wie das funktioniert. Der Trick dabei ist, dass es beliebige Schwingungsformen in ihre Grundschwingungen zerlegen kann. Bedeutet, aus einem Frequenzgemisch, wie oben dargestellt, können wir ein Diagramm wie unten machen mit der FFT-Analyse. Wir sehen da also, wir haben einen Teil 10 Hertz, zwei Teile 20 Hertz, drei Teile 30 Hertz und so weiter. Unser ganz konkretes Messsetup sieht also dann so aus. Wir haben einen Computer, wir haben eine Soundkarte. An die Soundkarte ist angeschlossen unser Y-Split, also wirklich so ein Y-Kabel, was aus dem Ausgang dann einmal an unser Object Under Test geht. Das wäre möglichst das gesamte System, also inklusive Stagebox, Multicore, Mischpult, Kabel, Systemcontroller, was auch immer ihr da alles dazwischen schaltet, das könnt ihr alles damit reinnehmen. Und auf der anderen Seite, den anderen Pömpel von eurem Y-Split, den macht ihr in den zweiten Eingang rein. Deswegen Zweikanalmischung. Und an den ersten Kanal kommt euer Messmikrofon. Ich habe jetzt hier bewusst ein billiges Messmikrofon dargestellt. Denn es ist in Wirklichkeit für diese vergleichende Messung, für ein Phase Alignment, völlig egal. Wer da kommt und sagt, oh, da braucht ihr aber das 400 Euro Klasse 1 Mikrofon. Völliger Quatsch, das geht im Zweifelsfall über das integrierte Mikrofon oben in eurem Laptop. Da muss man mit der Konfiguration ein bisschen gucken, aber für das Phase Alignment ist es völlig ausreichend. Uns geht es nicht um absoluten Frequenzgang, um absolute Darstellung dessen, wie das jetzt klingt. Wir wollen dieses Phase Alignment machen. Also lasst euch nichts erzählen, da tut es auch das Billige. Wie machen wir das? Wir nehmen unseren Stimulus. Im Regelfall ist das Pink Noise, kann aber auch anderes sein. Gehen in unseren Laptop rein, die FFT-Analyse tut ihr Zauberwerk und rauskommen zwei Diagramme, einmal Amplitude über Frequenz und einmal Zeit über Frequenz. Soll ja eine Zweikanalmessung werden, das Ganze machen wir auch nochmal mit der Referenz. Wir messen es also einmal quasi aus dem Direktabgriff über den Y-Split und dann einmal über das ganze System, inklusive Luft und Mikrofon. Wir haben also unsere Messung gemacht und da kommen dann so allerlei Ergebnisse raus. Sieht dann üblicherweise so aus, das sind jetzt Screenshots aus der Firma, aus der Software RDNet Measure, da gibt es auch noch andere, habe ich gleich auch noch eine Liste. Und was wir da sehen, ist oben die Impulsantwort, in der Mitte der Phasenfrequenzgang und unten der Amplitudenfrequenzgang. Aus der Impulsantwort können wir ablesen, wie viel später das Messsignal eintritt als das Referenzsignal, also unsere Delay-Zeit. Da kann man auch gut ablesen, ob wir das direkte Signal messen oder vielleicht eine Reflexion vom Boden oder irgendwelchen anderen Sachen, die da im Weg stehen. Also einmal kurz drauf gucken, überschlagen, kann das überhaupt stimmen? Wenn ja, weiter im Spiel. In der Mitte sehen wir den Phasenfrequenzgang, der sagt aus, wie sehr die Messstrecke die zeitliche Eintreffen einzelner Frequenzen beeinflusst hat, nennt man auch Gruppenlaufzeit. Und unten dann den Amplitudenfrequenzgang, der sagt aus, wie sehr die Messstrecke den Pegel einzelner Frequenzen beeinflusst hat. Hier zum Beispiel, weil wir den Bass besonders laut gemacht haben. Die Zielkurven haben wir uns ja eben schon angeguckt und für die Zielkurven, die müsst ihr nach Geschmack einstellen. Ne? Das ist immer abhängig von eurem Content. Denn das Phase Alignment möchten wir an der Stelle machen, wo der akustische Crossover ist. Also die akustische Überlappung zwischen den Subwoofer-Anteilen und den Hochtonanteilen. Und der akustische Crossover-Punkt ist pegelabhängig. Ihr seht hier, wo sich die gelbe und die rote Linie überschneidet, das ist der akustische Crossover. Und wenn ich jetzt sage, hier ist Techno und es ist Holland und das muss laut, dann seht ihr, wie der akustische Crossover nach rechts wandert. Die Frequenz steigt also. Ihr müsst also erst mit einem Titel eurer Wahl diesen Anteil von Bassüberhöhung einstellen. Und wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, merkt man auch, aha, ich werde also nie ein System bauen können, was für Jazz genauso gut funktioniert wie für Gabber. Das kann nicht funktionieren, ja, weil man das Phase Alignment nie perfekt hinkriegt für das eine oder das andere, weil der Anteil an Bassüberhöhung, der ja nun mal sehr relevant ist für das emotionale Empfinden von der Beschallung, da eine Rolle spielt. Wir machen also unser Phase Alignment für das Top-Teil und kriegen unsere zwei Diagramme. Wir machen das gleiche nochmal. Mit unserem Subwoofer kriegen unsere zwei Diagramme, das Ganze legen wir übereinander. Ich habe hier in Grau mal den akustischen Crossover markiert, sehen wir unten, wo sich die blaue und die gelbe Linie treffen. Und dann sehen wir oben, dass an der Stelle das nicht kongruent ist. Das soll da genau in dem Bereich sich auf so langer Strecke überlappen wie irgend möglich. Und das können wir dann erreichen, indem wir in dem Fall unseren Subwoofer verzögern und haben dann hier das Phase Alignment gemacht. Wenn wir dann beide Sachen gleichzeitig anschalten, unsere Messung nochmal starten, sehen wir unten in lila dargestellt, dass sich das im Bereich des akustischen Crossovers konstruktiv verhält und vor allen Dingen die Impulstreue perfekt ist zwischen Top-Teil und Bass. Und das ist, worum es geht. Da kann man sich auch selbst ziemlich ins Boxhorn blasen. Zum Beispiel, wenn man es übertreibt mit dem Delay, weil man es im ersten Anlauf nicht geschafft hat und dann dreht man immer weiter und immer weiter und ist zum Beispiel 360 Grad, also einen ganzen Phasendurchlauf hinterher mit dem Subwoofer, dann wirkt das ähnlich, die Flankensteilheit von der Phase passt dann im Regelfall auch nicht mehr. Das können wir aber verproben, indem wir wieder beides anmachen und in den allermeisten Fällen ist das Verhalten im Übergangsbereich des akustischen Crossovers dann destruktiv, was schlecht ist. Solche Messungen können wir machen, zum Beispiel mit Rational Acoustic Smart, das ist so der Klassiker irgendwie, den die meisten benutzen. Es gibt auch noch AFMG SysTune, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, funktioniert aber genauso gut, kann tatsächlich ein paar Sachen noch sehr viel besser. Gibt auch noch andere Varianten, zum Beispiel Rita, es gibt RDNet Measure, das ist das, wo die Screenshots hierher kommen. Disclaimer, mein Arbeitgeber. Gibt aber auch Donationware, zum Beispiel Room EQ Wizard, das ist eher Hi-Fi fokussiert oder auch echt Open Source Friteur. Kann leider keine Faceplots, ist genau das, was wir haben wollen, aber Open Source können wir ja alles selber machen, ne? Wird legendär. Bedeutet, am Ende des Tages, was möchten wir? Wir möchten unsere Verkabelung möglichst digital halten oder wenn es analog sein soll, symmetrisch. Und zwar wirklich überall, wo irgend möglich. Also wenn da einer seinen Laptop anschließt mit der Mini-Klinke, sollte man eigentlich direkt Pickel kriegen und weglaufen. Ne? Da gehört ein Symmetrierer dazwischen und dann passt das. Wir müssten kurz über die Lautsprecherposition nachdenken. Im Zweifelsfalle einfach so ein bisschen ankippen und lieber ein bisschen höher. Das macht schon unglaublich viel aus. Bei den Subwoofern ist die Position noch viel, viel relevanter. Und dann, wenn ihr die Zeit habt, unbedingt über dieses Phase-Alignment nachdenken und sich da einmal reinnerden. Das Interpretieren von diesen Messungen, ich habe das jetzt sehr stark vereinfacht dargestellt, das braucht ein bisschen Übung, das muss man 5-6 Mal machen, bis man da ein Ergebnis hat. Aber kommt man hinter, steht auch in den Manuals von den Softwares eigentlich immer drin. Und ganz wichtig auch, nicht alles totmessen, denn die anderen Gewerke, die es im Zweifelsfall um einen rum gibt, die können das wirklich überhaupt nicht leiden, wenn man da stundenlang mit Pink Noise irgendwie auf Ohrenblutenlautstärke meint, jetzt ist alles ganz perfekt zu machen. Denn am Ende, Audio, ich habe es heute ein paar Mal gesagt, ist immer ein Kompromiss. Na, bei uns sind die Wellenlängen so lang, dass das einfach nicht gut funktioniert. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr Lichttechnik machen. Da sind die Wellenlängen so kurz, dass man keine Probleme hat. Aber wie sagt man so schön, ne, man hat noch nie jemanden auf dem Heimweg die Lichtshow pfeifen hören. Das war's von mir soweit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick in meine Welt geben. Und genau, Dankeschön.
Danke, Veit. Mike, thank you. Danke, Veit, for this late evening show here. I suppose there are some questions here. I don't know. Take it easy. There is a mic there, number two. Yes. Oh, in the internet. Let's give. Shoot.
Yes. The internet has a question. Auf Deutsch. Hat eine deutsche Frage. Der sagt, ich habe ein Wohnmobil mit einer Brummschleife verursacht durch eine Kombination von 220 Volt Adaptern und 12 Volt Batteriespannung. Die Geräte waren mit Mini-Klinkenkabel verbunden. Ein Groundlift hilft nicht, aber ein AD-DA-Wandler mit optischem Kabel schon. Warum war der Groundlift nicht effektiv?
Ist er nicht unbedingt sicher, dass das tatsächlich durch die Masse passiert. Also es kann auch über die andere Richtung tatsächlich sich induzieren oder es ist tatsächlich ein Störsignal, was von woanders kommt. Das wäre mein Best Guess. Aber gerade so mit 12 Volt und Mini-Klinke gibt es, also es kann auch einfach schlechte Schirmung sein, zum Beispiel von den Kabeln.
Okay. Someone else with a technical challenge at home? I have somebody.
Yes, please. Ich habe eine Frage zu diesen Feedbacks, die öfters auftreten können, wenn man eben diese rückwärtige Strahlung von den Boxen nicht so im Griff hat. Was würdest du da empfehlen, dass man da mit Equalizern arbeitet oder erstmal versucht, dass man die Boxen nach hinten sozusagen die Abstrahlung reduziert und wenn ja, wie idealerweise macht man das?
Das hängt ein bisschen davon ab, von welchen Feedbacks wir sprechen. Im Bassbereich kann man das durch Richtwirkung ganz gut machen. Im Hochtonbereich haben die durch die Beugung, also der Hochton beugt sich einfach nicht so um den Lautsprecher herum. Deswegen gibt es da von Natur aus eine Richtwirkung, die schon viel hilft. Wenn wir von Feedbacks im Hochtonbereich sprechen, haben wir ja die Richtwirkung schon. Dann sind Filter eigentlich, das schlechteste Mittel. Ne? Also man kann da unglaublich viel machen mit Richtcharakteristiken von Mikrofonen, also auch die Kapsel jetzt hier, über die ich gerade spreche. Das ist jetzt eine Kugel, die aus allen Richtungen nimmt, aber wenn man jetzt hier zum Beispiel so ein Mikrofon hat und da vorne ist ein Monitor, aus dem was kommt, dann kann man eine Superniere nehmen und genau in die Off-Axis den Monitor stellen und dann hat man mit ganz einfachen Mitteln schon das viel Feedback fester. Oder man kann so Tricks machen, wie zum Beispiel ein kleines Delay auf das Mikrofon. Und dadurch verhindert man auch effektiv Feedbacks, ohne den Sound sehr viel schlechter zu machen durch Totfiltern.
Danke.
Okay, thank you. You had a question here, number one.
Ja, also wir haben eher das Problem bei uns, wir spielen so einen kleinen Keller in der Innenstadt. Wir haben das jetzt so ein bisschen neu aufgebaut. Das Set jetzt wummert wohl beim Nachbarn die Wand mit. Hast du eine Idee, was man dagegen tun könnte?
Viel Beton. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Man kann es sich eigentlich auch fast schon ausdenken. Durch die großen Wellenlängen steckt im Bassbereich einfach viel, viel mehr Energie. Und wenn das dann schon in einem Keller ist, wo ja wahrscheinlich die Wände dick sind, kann man da nicht so richtig viel machen. Also man kann versuchen, mit gerichteter Bassabstrahlung was zu reißen. Wenn das kleine Räume sind, wird das aber wahrscheinlich nichts bringen. Also das ist alles idealisiert im Freifeld dargestellt gewesen hier. Und na, wir haben jetzt dann auch nur die rückwärtige Wand angeguckt. Es gibt ja links und rechts auch noch eine.
Signal Angel has a question.
Yes. Welche Software hast du verwendet für die Visualisierung der Ausbreitung des Schalls, in Klammern Heatmap? Gibt es da Open-Source-Alternativen?
Meine Screenshots kamen aus Ease Focus 3, auch von AFMG. Ein echter Klassiker ist von Meyer Sound, Map oder Map Online, was eigentlich fast die besten Ergebnisse hat. Man bezahlt halt mit seinen Daten, muss sich da einmal registrieren vorher. Mir ist keine Open-Source-Software bekannt. Also es gibt so ein paar Versuche, aber am Ende des Tages braucht man ja immer sogenannte Balloon-Daten, die diese Lautsprecher darstellen, also wo die Daten wirklich dann auch der Realität entsprechen. Und da ist Ease Focus der de facto Standard, weil eigentlich alle mitmachen.
Nummer eins.
Ja, ich habe eine Verständnisfrage, vielleicht stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Geht um dieses Backfire-Prinzip. Wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, dass ich zwei punktförmige Schallquellen habe und die hintereinander stehen und ich mir jetzt überlege, dass die Interferenzen irgendwie sich addieren, oder ich würde irgendwie ein symmetrisches Bild nach hinten, also zur Bühne und nach vorne erwarten. Warum ist es nicht so?
Weil man den vorderen Bass verzögert. Genau um den Abstand, den der weiter weg steht. Das heißt, nach vorne, die Welle läuft los und kommt genau in dem Moment da an beim vorderen Bass, wo die dann da auch wieder losläuft. Und nach hinten, es ist meistens nicht der gleiche Durchgang, sondern dann der davor oder dahinter, kommt das auch an und ist dann durch das Delay Maximum auf Minimum und destruktiv.
Ah, der Weg ist nicht der gleiche. Das war der.
Genau.
Okay, Nummer zwei.
Bitte. Hast du Erfahrungen mit Open-Air-Surround-Sound-System-Installationen gemacht? Und wenn ja, hast du da Tipps dafür? Also ich habe schon verschiedene Installationen gehört und war leider immer wieder enttäuscht über die Phasenverschiebung und die Auslöschung bzw.
ja,
die Artefakte.
Ich selber habe da keine Erfahrung, was ja gerade so ein bisschen, also die Industrie fährt den Hype-Train auf Immersive, sagen wir es mal so. Ne? Das ist ja nur ein fancy Wort für Surround oder nennen wir es Quadrophonie, das konnte Pink Floyd in den 70ern auch schon, eigentlich überhaupt nichts Neues. Und es leidet unter all diesen Phänomenen, und wenn man sich mal auf den Messen so durch die ganzen Demoräume hört, von den Herstellern direkt irgendwie, dann merkt man da auch, dass es nicht gut funktioniert. Ich habe kein Heilmittel. Also was gut funktioniert ist, wenn man dann noch einen drauflegt und Richtung Wellenfeldsynthese geht, aber da braucht man dann gleich buchstäblich Tausende von Lautsprechern.
Signal Angel, du hast
one. Ja, kannst du etwas zur Wellenfeldsynthese sagen, Holoplot zum Beispiel? Ist das wirklich die ganz neue Ära von Sound, wie einige sagen?
Ja, Tausende von Lautsprechern. Mehr ist immer besser. Ja, also das funktioniert gut, wenn okay. Man das Geld bereit ist auszugeben.
Fine. Thank you for these advices and so on. You can come over. I have still some work lying there. Give a warm applause for Veit. Thank you.